Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. In einer Woche sind Bundestagswahlen. Das Thema Wohnungsbau und auch Wohneigentumsbildung spielt im Wahlkampf keine so große Rolle. Ich wollte trotzdem ein paar Statements jenseits der Parteiprogramme und treffe zum vorläufigen Abschiedsbesuch die amtierende Bundesbauministerin in Berlin. Die AfD antwortete nicht. Ein Gespräch mit Jan-Marco Lutschak von der CDU und Christina Schröder von den Grünen scheiterte im letzten Moment. In Zeiten des Wahlkampfs kann ich das nun wirklich niemandem vorwerfen. Und so voilà, in der Hauptrolle Clara Geiwitz, in einer größeren Nebenrolle der wohnungspolitische Sprecher der FDP Daniel Föst. Auch Karin Ley von der Linken ist zu hören. Wir reden kaum über Bürokratieabbau, nur ein bisschen. In einem Punkt will Clara Geiwitz sogar neue Regulierungen. Jetzt müssen Sie und ihr zumindest bis zu dieser Stelle hören, an der wir das Geheimnis lüften, aber es geht natürlich auch danach munter weiter. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Zunächst wollte ich von Clara Geiwitz wissen, ob es Entscheidungen gibt in ihrer Amtszeit, die sie nachträglich bereut.
Jetzt betrachtet würde ich sagen, war es falsch, dass wir das Gebäudeenergiegesetz und seine Novelle vorgezogen haben. Damals unter dem Eindruck der Gaspreissprünge und auch der drohenden Gasmangellage. Wir haben gesehen, jetzt mit der kommunalen Wärmeplanung aus meinem Haus ist sehr, sehr viel mehr Verlässlichkeit, Ruhe und auch Sachlichkeit in die Debatte eingezogen. Und ich denke, wenn man die ursprüngliche Planung beigehalten hätte, nämlich erstmal die Wärmeplanung zu machen und dann das GEG novellieren, das hätte uns wahrscheinlich sehr, sehr viel Aufregung erspart.
Es ist immer wieder Thema, dass wir in Deutschland zu langsam damit sind, bestimmte Notwendigkeiten zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Langsamkeit zeigt sich auch darin, wann die offiziellen Daten der Baufertigstellungen vorliegen. Im Januar oder Februar des Folgejahres?
Nein, die kriegen wir ja immer im Mai erst. Okay. Ende Mai ist auch ein Problem in Deutschland. Das wollten wir mit der Änderung des Hochbaustatistikgesetzes ändern. Müssen wir jetzt in der nächsten Legislaturperiode dran, dass wir einfach zu langsam sind bei der Markteinschätzung.
Nun kommen wir mal zu den Fertigstellungszahlen. Es verdichtet sich die Zahl von 260.000 im Jahr 2024. Aber es ist auch ganz klar, dass diese Zahlen in den nächsten Jahren zurückgehen werden, weil es ja viel weniger Baugenehmigungen gibt. Wie lassen sich denn Genehmigungsverfahren beschleunigen?
Also bei den Planungsprozessen muss man natürlich vor allen Dingen das Baugesetzbuch anschauen. Da hatten wir die Novelle ja im Kabinett beschlossen. Die ist jetzt Opfer der verkürzten Legislaturperiode geworden. Da haben wir viele Beispiele wie regelhaft in der zweiten Reihe bauen, die das einfacher machen und anderes. Aber das Antragsverfahren selber, das wird deutlich schneller durch die Digitalisierung. Wir haben jetzt schon 60% aller Bauämter in Deutschland den digitalen Bauantrag. Und das ist ein wirklicher Beschleunigungsprozess.
Da könnte man ja geradezu optimistisch werden. Ein Teil der Lösung für das schnelle, einfachere Bauen ist der Gebäudetyp E. Der ist für Clara Geiwitz ein ganz wesentlicher Beitrag, um im Baubereich mehr Geschwindigkeit zu bekommen.
Aber auch das, was die Hamburger jetzt zum Beispiel machen, mit einem Hamburg-Standard, wo man wirklich auch versucht, Brandschutz so zu lösen, dass es kein Kostentreiber ist, wo man im Bauprozess 2.000 Euro sparen kann pro Quadratmeter Gestehungsfläche. Und das ist ein wichtiger Sprung nach vorne.
Gebäudetyp E, ist jetzt so viel Vorarbeit schon geleistet worden. Muss das alles nochmal jetzt neu passieren in der nächsten Legislatur oder können Sie darauf aufsetzen und das wird schnell verabschiedet?
Ja, also der Gesetzentwurf ist ja noch am letzten Tag, wo dann abends die Ampel platzte, am Mittwoch im Kabinett verabschiedet worden. Das hat ein Entlastungsvolumen von 8 Milliarden Euro jährlich für die Bauwirtschaft. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, als ich gesehen habe, dass die CDU das auch in ihrem Wahlprogramm hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es unabhängig von welcher Regierungskonstellation auch immer eine Mehrheit gibt und dann kann man das natürlich sehr schnell auch wieder einbringen. Aus meiner Sicht kann das gut in so einem 100-Tage-Programm der nächsten Bundesregierung mit Inhalt sein.
Ein Stück weit hat dieser neue Gebäudetyp auch mit dem Abbau von Bürokratie zu tun. Normen führen zu Rechtssicherheit.
Aber wir haben sehr, sehr viele Normen und in Deutschland ein Rechtssystem, was dazu geführt hat, dass viele Baufirmen sich an alle Normen gehalten haben und immer das perfekte Gebäude gebaut haben, um nicht zu riskieren, dass es einen Baumangel gibt. Und da setzt der Gebäudetyp E an, dass wir sagen, Bauherren und Baufirmen können sich vereinbaren, einen anderen Standard zu wählen, als das Deutsche Institut für Normung empfiehlt, ohne dass das ein Baumangel ist. Und das spart, wie gesagt, diese 8 Milliarden pro Jahr. Und wir haben nach langen Diskussionen mit dem Deutschen Institut für Normung es erreicht, dass die selber eine Kostenfolge an ihre Norm ranschreiben, sodass man weiß, was macht denn eigentlich diese neue Norm mit dem Bauprozess.
Am Morgen schaltet sich Daniel Föst von der FDP in die Diskussion ein. 9 Uhr. Ich sagte, es sei etwas früh, aber weit gefehlt.
Wir verteilen von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr im Berufsverkehr Frühstückstüten.
Ob die in Berlin jemand haben will, jedenfalls scheint Föst in einem ernsthaft besorgt.
Was mich wirklich umtreibt, sind die Baugenehmigungen, die sich fast halbiert haben. Wir haben in den letzten 2 Jahren, ich glaube 45% an Baugenehmigungen neuer Wohnungen verloren. Das heißt ja, in 2 Jahren wird das Loch an Fertigstellungen gigantisch. Wir haben ja wirklich ein Problem mit einem gigantischen Wohnungsmangel. Die Wissenschaft geht mittlerweile davon aus, dass roundabout 1 Million Wohnungen fehlen. Die müssen gebaut werden. Deswegen wäre jetzt Teil eines Sofortprogramms, was die neue Regierung direkt nach Konstituierung machen sollte, die Förderprogramme zusammenfassen, alle Neubauförderprogramme zusammenfassen, ein Programm auflegen für institutionelle Anleger und ein Programm auflegen für die Privatanleger und der Clou, es rückwirkend gelten zu lassen, damit wir aus dem Bauüberhang Wohnungen realisieren können. Im Bauüberhang sind ja wirklich hunderttausende Wohnungen, die bereits geplant und genehmigt sind, die aber durch die politischen Rahmenbedingungen, durch die Zinslast, durch die Preissteigerung am Bau, sag mal, nicht mehr rentabel sind und deshalb nicht gebaut werden. So, und wenn wir da rangehen mit einem Förderprogramm, das rückwirkend wirkt und übrigens auch mit einer starken Abschreibung, die rückwirkend wirkt, dann können wir da Wohnungen rausholen, die mehr oder weniger relativ schnell gebaut werden können.
Und weiter?
Das Loch, das kommen wird, wird kleiner, wenn wir genehmigte Wohnungen, die nicht mehr gebaut werden würden, weil nicht mehr rentabel, tatsächlich auslösen. Und deswegen eine Zinsförderung. Wir drücken den Marktzins 1-2 Prozentpunkte runter über die KfW und eine Abschreibung, aber richtig, ne? Nicht wie es die Ampel gemacht hat, wieder halb, eine Sonderabschreibung an EH40 Q&G, sondern richtig, also wirklich richtig reinklotzen. Ich würde sagen 30% im ersten Jahr. Und dann den Rest mit 10%, damit es ziffert. Weil die Not an fehlendem Wohnraum ist so groß, dass wir daraus jetzt auch keine langen Debatten und keine halbherzigen Maßnahmen erlauben können. Das ist meine Meinung.
Auch CDU, CSU wollen keine neuen Baustandards, reduzierte Bauvorschriften, Umnutzung nicht mehr benötigter Flächen. Die AfD meint, Baurecht solle den Nationalstaaten vorbehalten sein. Es soll keine EU-Vorhaben in diesem Bereich geben. Und Karen Ley von der Linken hätte ja auch noch eine Idee, leider in nicht allzu guter Qualität.
Also wir finden schon, dass die Baukrise hätte abgefedert werden müssen durch staatliche Investitionen, groß angelegtes staatliches Investitionsprogramm.
Kommen wir zur Mietpreisbremse. Warum ist das immer noch ein Thema bei den Parteien, obwohl verschiedene Umfragen zu dem Ergebnis kommen, dass sie in Gebieten, in denen sie in Kraft ist, das Mieten nicht wirklich billiger macht. Clara Geiwitz.
Die Mietpreisbremse gilt ja nicht für Neubau, deswegen halte ich das Argument, dadurch wird Neubau verhindert, für nicht schlaghaltig. Und sie wurde jetzt gerade frisch in Nordrhein-Westfalen von einer schwarz-grünen Landesregierung nochmal ausgeweitet auf viele weitere Städte, was schon zeigt, dass parteiübergreifend gesehen wird, dass die Mietpreisbremse gerade in diesen angespannten Zeiten notwendig ist. Deswegen sollte man nie sagen, irgendeins dieser Instrumente ist für immer. Aber niemand wird bestreiten, dass wir einen massiven Anstieg der Mieten haben in den großen Metropolen. Und das ist aus meiner Sicht ein gut abgewogenes Instrument. Und Sie sehen zum Beispiel Rolf Buch, der häufig darauf verweist, der Chef von Vonovia, der nun, glaube ich, kein Sozialdemokrat ist, dass zum Beispiel möblierte Wohnungen also eine Umgehung der Mietregelungen sind. Und das sehen wir jetzt massenhaft. Also da sehe ich auch einen Regulierungsbedarf.
Höre ich recht? Regulierungen?
Also es ist auch ganz klar, früher war möbliertes Wohnen eine ganz, ganz kleine Nische. Da haben wir über Monteurszimmer gesprochen. Und jetzt hat man das massenhaft, weil man über Zuschläge für die Möbel dann einfach nochmal zusätzlich Einnahmen generiert, die man sonst nicht nehmen könnte, weil ansonsten das Mietrecht das nicht zulässt. Und insofern ist das eine Lücke, die da gesucht wurde, und aus meiner Sicht muss man darüber sprechen.
Die Bundesregierung hat inzwischen mit Kabinettsbeschluss vom Juni 2024 die neue Wohngemeinnützigkeit wieder eingeführt. Dieses Segment soll dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen. Hat sie damit der Linken den Wind aus den Segeln genommen? Karin Ley meint lapidar:
Das nimmt ja wirklich als niemand ernst. Ich kenne kein einziges öffentliches Wohnungsunternehmen, die sagen, das ist ein gutes Angebot für uns. Da stützen wir drunter, um auch in der krisenhaften Situation vielleicht langfristig dort auch eine Perspektive zu haben. Also eine Gemeinnützigkeit, die ernst zu nehmen ist, die muss ein gutes Angebot an die kommunale Wohnungswirtschaft und an die Genossenschaften darstellen und meinetwegen auch in Teile der privaten Wohnungswirtschaft, die sagen, okay, 3,5% im Jahr ist jetzt nicht die allerbeste Rendite, aber besser wie eine Flaute.
Das Modell der Linken ist das Wiener Modell, und so ist man sich in Fachkreisen weitgehend eigentlich kaum auf andere Städte übertragbar. Bleibt ja noch das Thema Enteignung. Wirklich? Nochmal Karin Ley:
Es hat sich gezeigt, dass Wohnungen nicht an die Börse gehören. Und ich habe sehr viel Kontakt auch mit Mieterinnen und Mieter, die bei Vonovia und Co. leben und leben müssen. Das sind übrigens auch sehr oft Rentnerinnen und Rentner in den großen Metropolen. Die haben keine Ausbaumöglichkeiten. Man kann dir nicht sagen, der Markt regelt das und zieht rum. Das ist einfach total weltfremd. Ich will trotzdem nochmal ganz klarstellen, es geht ja nicht um Omas Häuschen oder um kleinere Gesellschaften oder Investoren. Es geht wirklich um große börsennotierte private Aktiengesellschaften mit 3000 Wohnungen und mehr. Also insofern müssen die wenigsten Leute jetzt Angst haben, dass von Linken jetzt enteignet werden.
Das Thema wirkt aus der Zeit gefallen. Ich weiß nicht, ob man bei Vonovia wirklich Angst davor hat. Kommen wir zum Thema Wohneigentumsbildung. Das kam in der letzten Legislaturperiode vergleichsweise zu kurz. Es war gefühlt immer nur von bezahlbarem Wohnen für Mieter die Rede. Nun gab es verschiedene Förderprogramme der alten Bundesregierung, etwa Jung kauft alt, das aber auch nicht der Brüller gewesen zu sein scheint. Es ist noch nicht besonders lange am Markt, aber es gibt hier nur einige hundert Förderzusagen. So ist zu hören. Sind hier nicht strukturelle Änderungen nötig, ein Zusammengehen von Steuervorteilen und Förderprogrammen, sowie das die sogenannten Immobilienweisen fordern, braucht es nicht einen großen Wurf? Besonders vom Hocker riss mich die Antwort von Clara Geibitz hier nicht.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel unseren größten Topf nehmen, das sind ja die 3,5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau, dann gibt der Bund das Geld ja an die Länder, und die Länder machen individuelle Förderprogramme. Und das ist vor dem Hintergrund dessen, dass wir absolut unterschiedliche Marktsituationen haben, auch sinnvoll. Wir haben riesen Druck in den Metropolen, aber wir haben ja nicht ohne Grund eine Leerstandsstrategie entwickelt, weil wir in Deutschland auch 2 Millionen leerstehende Wohnungen haben in einigen Bereichen, nicht nur in Ostdeutschland, einen dramatischen Leerstand, was eine wirkliche Verwerfung ist, auch im Wohnungsmarkt. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man regionale Ansätze hat. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir uns bei den Standards ehrlich machen und nicht es immer von Jahr zu Jahr komplizierter machen zu bauen, sondern dass das Rad wieder zurückgedreht wird und wir einfache und gute Gebäude errichten.
Dann kommen wir nochmal zur FDP. Immer wenn ich mit Mitgliedern der Partei spreche, ist Wohneigentumsbildung das absolute Topthema. Aber haben die wirklich dafür gekämpft? Man hat so gar nichts mitbekommen. Dazu Daniel Föst.
Leider hat der Streit in der Ampel alles überdeckt, was sonst so gemacht wurde. Wir haben aber wirklich ernsthaft, kein Witz, wir haben ernsthaft 3 Jahre versucht, mit den Ländern den Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer hinzubekommen. Deshalb gilt ja in der Wissenschaft als eine der stärksten Maßnahmen, die man ergreifen kann. Gib den Leuten für das selbstgenutzte Wohneigentum einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Damit sinkt man die Hürden auf dem Weg ins Eigenheim. Das haben wir haben es wirklich, wirklich versucht. Aber es ist nicht gelungen, weil teilweise haben die Länder verlangt, dass wir sogar noch mehr als die Lücke ausgleichen, aber mindestens die Lücke, die entsteht, ausgleichen. Dann haben wir versucht, das mit den Neuregelungen der Sharings gegen zu finanzieren. Long story short, wir haben es wirklich hardcore versucht. Die Länder sind nicht mitgegangen. Am Ende waren wir so frustriert, dass wir überlegt haben, komm, lass uns das Gesetz einfach im Bundestag einbringen. dann werden es die Länder im Bundesrat stoppen, das wird sicher sein, aber dann sollen die sich auch rechtfertigen, warum sie es nicht tun. So frustriert war man zum Schluss, aber dann kam das Ampel-Aus, deswegen ist es nicht mehr gekommen. Also die FDP wird weiterkämpfen für den Weg ins Eigentum. Wir wollen aus Deutschland eine Eigentümernation machen. Aber der Freibetrag der Grunderwerbsteuer, ich bin mir nicht sicher, ob der politisch realisierbar ist. Deswegen würden wir andere Wege beschreiten.
Welche?
Es gibt spannende Ideen. Da sind unsere Freunde aus der Schweiz wieder mal weit vorne. Die Schweiz erkennt völlig zu Recht, dass Wohneigentum Schutz vor Altersarmut ist. Dass das Wohneigentum eine Altersvorsorge ist. Deswegen kann man in der Schweiz betriebliche Altersvorsorge umwandeln in einen Immobilienkredit. Also sagt hier, ne, wir zahlen hier nicht, wenn du dann in Rente bist, 300 Euro im Monat, sondern du kannst diesen angesparten Batz nehmen und kannst damit ins Eigentum gehen. Finde ich sehr spannend. Also müssten wir in Deutschland auch mal diskutieren. Und was wir für sehr wichtig halten, also wenn der Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer nicht klappt, also wir werden es weiter versuchen, weil es der beste Weg ist, aber wenn es nicht klappt, Eigenkapital ersetzende Darlehen. Also die KfW mit ihrer, also mit KfW hat ja wahnsinnige Vorteile dabei, sich selber Kredite aufzunehmen. Diese Vorteile werden weitergereicht und dieser Kredit kriegt den Status von Eigenkapital, damit wir am Anfang die Hürde überspringen können auf dem Weg ins Eigenheim.
Nein, die Grunderwerbsteuer in den einzelnen Bundesländern abzuschaffen erscheint wirklich nicht umsetzbar, wenngleich auch die FDP das in ihrem Wahlprogramm hat. Aber das haben viele Parteien in ihren Programmen, darunter BSW und AfD. CDU, CSU wollen einen Freibetrag, hier aber keiner sagt, was den Ländern als Kompensation angeboten werden soll. Das zeigt, Papier ist geduldig und das sieht ja auch gut aus. CDU und CSU sind wie der BSW für die Rücknahme des Heizungsgesetzes. Der BSW meint, die Vermieter sollten alleine die Kosten für Sanierungen tragen. Die AfD hat mit der Energiewende eh nichts am Hut. Und viele Fachleute sagen, es solle bei der Förderung eher darum gehen, wie viel CO2 ein Gebäude ausstoße. Stattdessen hält man aber noch an Energieeffizienzklassen fest. Das scheint aber auch so, dass dieser neue Weg, um Dreckschleudern von energieeffizienten Häusern zu unterscheiden, noch stärkere Hilfen von Seiten des Staates erfordern würde. Alles zu durchdenken, zum Glück muss ich das nicht tun. Ich komme nochmal auf das Bauministerium als solches zurück. Würde die Bundesbauministerin mit einem ähnlichen Zuschnitt in der nächsten Legislaturperiode zufrieden sein? Clara Geiwitz.
Das Wichtige ist nicht, welches Ministerium ist wie zugeschnitten, sondern durch welche Perspektive schauen wir eigentlich auf die Sanierungsnotwendigkeiten im Gebäudebereich. Wenn das eine Bauverwaltung macht, wird sie das immer unter der Prämisse sich anschauen, möglichst viel CO2 pro Euro einzusparen. Das heißt, dass das aus dem Baubereich nicht dazu führt, dass es teurer wird. Wenn Sie das im Energieministerium verorten, wird man immer sagen, wir wollen möglichst viel Energie im Gebäudebereich sparen, weil wir sind für die Energiewende zuständig, wir bauen die erneuerbaren Energien aus. Und wenn wir auch noch den Verkehr elektrifizieren wollen, dann muss der Gebäudebereich möglichst wenig Strom verbrauchen. So. Das führt dazu, dass dieses Ministerium natürlich die Energieeffizienz extrem wichtig findet. Und wenn das Bauministerium auf den gleichen Prozess guckt, wird man sagen, es ist wahrscheinlich nicht die beste Variante, Strom sparen zu wollen, indem man für sehr teuer Geld Häuser isoliert. Und demzufolge ist das unabhängig von der Frage, ob die Personen nett miteinander sind und sich leiden können, wichtig, dass wir bei der Umsetzung der EPBD-Sanierungsstrategie vor allen Dingen schauen, dass Wohnen und Bauen bezahlbar bleibt und natürlich klimafreundlich.
Das spricht meines Erachtens ja schon dafür, dass ein neues Bauministerium durchaus ein paar neue Kompetenzen haben könnte, um tatsächlich stärker den Fokus auf die Schnelligkeit des Bauens zu lenken. Da ist ja wieder der große Spagat zwischen dem Thema schneller bauen und energetisch besser bauen. Für mich ist das im Moment ein kaum lösbarer Interessengegensatz. Da müsste eine neue Regierung schon einen gordischen Knoten durchschlagen. Kommen wir noch einmal zu dem, was ja schon auf den Weg gebracht worden ist, wie die Baugesetznovelle. Was wird denn mit der? Da ist ja schon viel Vorarbeit geleistet worden, Clara Geiwitz.
Also ich denke, das Baugesetzbuch wurde in dieser Legislaturperiode ja mehrfach verändert. Ja. Als Reaktion zum Beispiel auf den Krieg in der Ukraine haben wir Baurecht für Geflüchtetenunterkünfte beschleunigt. Wir haben sehr stark vereinfacht den Ausbau von Windrädern, um da die erneuerbaren Energien voranzubringen. und waren jetzt quasi fast fertig mit dem Bauturbo der Baugesetzbuchnovelle, die jetzt noch im Bundestag liegt, vom Kabinett schon beschlossen ist. Und ich glaube, das wird jetzt natürlich nicht mehr zu Ende gebracht in den nächsten 14 Tagen, aber die nächste Bundesregierung muss das aus meiner Sicht prioritär aufnehmen, weil da viele gute Vorschläge sind, wie der Bauturbo, das erleichterte Bauen in der zweiten Reihe und anderes.
Ich hatte, da die Ministerin es eilig hatte, schon das Mikrofon ausgestellt, als sie mich tadelnd ansprach. Jetzt haben sie mich ja gar nicht gefragt, mit wem ich denn eine Limo trinken will. Nun, das können wir nachholen also.
Ja, oh, Geiwitz, unser Podcast heißt Limo. Haben Sie eine Idee, mit wem Sie sich mal auf eine Limo in der nächsten Legislaturperiode oder schon vorher treffen würden?
Ich fände es ja mal ganz spannend, mich mit meinem Vorgänger im Amt als Bauminister zu unterhalten, nämlich Horst Seehofer, der das ja davor gemacht hat. Dazu ist es nie gekommen in den letzten Jahren, obwohl ich mit anderen Vorgängern, zum Beispiel Peter Ramsauer oder Wolfgang Tiefensee, häufiger in Austausch war. Also wenn noch eine Limo bei Horst Seehofer offen wäre, das wäre doch schön.
Vielen Dank. Dass ich die anderen Akteure in diesem Schauspiel nicht wegen der Limo gefragt habe, bitte ich zu entschuldigen. Ich traf sie irgendwo zwischen zwei Wahlterminen. Es kam nicht dazu. Ich hoffe, dieser kleine Einakter hat Ihnen gefallen. Vielleicht haben Sie, habt ihr ja etwas gehört, was Sie noch nicht kannten, bleibt uns alle gewogen. Es lohnt sich wie immer ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. mit einem großen Dank auch an die Technik Severin Gutier und ganz besonders heute Nico Usbeck, ihr euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.